Im Islam kennen wir unsere zwei Feste des Jahres. Eid al-Fitr am Ende des Ramadans und Eid al-Adha zur Zeit der Hajj. Und so sagen wir oft, dass es im Islam diese beiden Feste gibt. Im Islam haben wir doch zwei Feste. Aber diese Antwort ist nicht ganz richtig. Im Islam haben wir zwei jährliche Feste und ein wöchentliches Fest. Und das wöchentliche Fest, das Fest, was wir jede Woche haben, das ist am heutigen Tag. Das ist Jum'ah, der Freitag. Diesen Tag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Eid bezeichnet. Das wöchentliche Fest. Und der Freitag ist der beste Tag vor Allah. Es ist der Tag, an dem Adam erschaffen wurde. Es ist der Tag, wo Adam ins Paradies gegangen wurde und auch der Tag, an dem er vom Paradies vertrieben wurde. Und der Freitag ist der Tag, an dem der Tag der Auferstehung stattfinden wird. An diesem Tag gibt es eine Stunde, in der, wenn jemand Dua macht, er bittet Allah um eine Sache, Allah wird das nicht zurückweisen. Der Freitag und das Freitagsgebet zählt als Vergebung für die Sünden seit dem letzten Freitagsgebet. Solange es keine großen Sünden sind. Aber das, was an kleinen Sünden seit dem letzten Freitagsgebet passiert ist, ist weg. Ihr seid heute hier, khalas, Allah hat es gelöscht. Und allein deswegen schon ist es ein Tag der Freude. Wir feiern Eid ja nicht, weil wir lecker essen mögen und so weiter. Das ist auch alles schön, aber Eid ist bei uns nach großen Ibadat. Ein Monat Fasten im Ramadan. Oder die Hajj, die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah, wo wir richtig Gas geben bei den Ibadah. Deswegen ist das für uns ein Grund zur Freude. Und zum Eid hat Allah diesen Anlass geschaffen, dass die Muslime sich versammeln. Und er hat das zu einer Pflicht gemacht. Und heute an diesem Freitag sind wir hier versammelt und ihr seht viele Leute, die ihr vielleicht schon seit einer Woche nicht mehr gesehen habt. Menschen, die man selten sieht. Vielleicht Leute, mit denen ihr befreundet seid, aber ihr seid jetzt beruflich unterwegs und könnt euch nicht mehr so oft treffen. Ihr kommt hier zusammen und die Herzen werden verbunden. Freitag ist der Tag, an dem Allah befohlen hat, dass das Geschäft zugemacht wird. Während des Freitagsgebets, nicht den ganzen Tag unbedingt. Aber während dieses Gebets, wo ihr hier seid, man darf überhaupt keinen Handel treiben. Dein Geschäft musst du zumachen, damit die Menschen halt zusammenkommen. Freitag ist der Tag, wo viele Leute, wenn sie einen neuen Beruf annehmen, sie fragen schon beim Vorstellungsgespräch, ich bin Muslim, wie ist das am Freitag? Ich muss am Freitag hier sein. Das ist Eid. Freitag ist Eid. Und am Freitag ist es eine Sunna, dass man die schönsten Klamotten anzieht. Die schönste Kleidung, das Beste, was du hast. Weil es Eid ist. Und am Freitag ist es eine Sunna, dass man Russel nimmt. Man wäscht sich einmal komplett. Man kommt mit den Menschen zusammen. Es ist Eid. Es ist Eid. Man trägt Parfum. Man macht sich richtig schön fertig. Weil das der Tag ein Fest ist. Ein Festtag, den Allah einmal die Woche gemacht hat. Es ist Eid heute. Und jetzt stellt euch das vor. Es ist Freitag und ihr bereitet euch auf das Gebet vor. Und ihr tragt eure schönste Kleidung. Und ihr habt extra vorher geduscht. Ihr zieht eure Kleidung an, jetzt macht ihr euer Parfum drauf und ihr macht euch früh auf zur Moschee. Es ist auch eine Sunna, dass man früh kommt. Wie heute, ihr kommt hier in die Moschee. Und ihr seht, ihr seid nicht die Ersten, es sind schon 30 oder 40 Leute da. Aber ihr kommt in die Moschee und diese 30 oder 40 Leute, die sitzen nicht in der Moschee und machen Dhikr. Sie lesen nicht Suratul Kahf. Diese 30 oder 40 Leute in der Moschee, sie liegen tot am Boden in ihrem eigenen Blut. Am Tag des Eid. Die Leute in der Moschee liegen in ihrem eigenen Blut. So passiert vor fast genau einem Jahr. Nicht hier in der Moschee, zum Eid in Christchurch, Neuseeland. Ein Mann kommt in die Moschee, noch vor dem Gebet und tötet 51 Menschen. In 2 Moscheen in der Stadt. Aber ehrlich gesagt, er hat noch viel mehr Menschen getötet. Ich habe das vor einem Jahr erlebt und wenn ich ehrlich bin, habe ich die Herzen der Muslime getötet. Weil alle ergriffen waren, alle waren gepackt. Er hat viel mehr angerichtet als nur in dieser einen Stadt. Weltweit waren die Muslime entsetzt. Weltweit haben sie gefragt, was ist da passiert? Wie kann sowas überhaupt passieren? Warum mussten 51 Menschen so sinnlos sterben? Und versetzt euch einmal in die Lage an. Ihr seid in diesem Ort. Und einer von diesen 51 Menschen, das war vielleicht euer bester Freund. Gestern Abend wart ihr noch unterwegs. Döner essen, die Zeit genossen. Habt ihr heute vielleicht verabredet zum PlayStation spielen? Was ist nicht mehr? Er ist weg. Was wird eine Mutter sagen? Ihr Kind ist schnell zur Moschee gekommen, hat eine Stunde frei vielleicht von der Schule, geht extra zur Moschee, aber es kommt nicht wieder. Es kommt nicht nach Hause. Was für Fragen gehen einem durch den Kopf? Und stellt man sich nicht die Frage, warum ist er dort überhaupt hingegangen? Warum ist er so früh da gewesen? Hätte er nicht ein bisschen später kommen können? Warum musste er ausgerechnet zu dieser einen Moschee gehen? Warum musste mein Kind heute eine Stunde früher frei haben und zur Moschee gehen? Hätte es nicht später sein können? Warum musste es ausgerechnet diese Moschee sein? Warum musste das ausgerechnet heute passieren? Wäre es doch nicht dahin gegangen, dann hätte es doch überlebt. Wäre es doch in eine andere Moschee gegangen, dann hätte es überlebt. Das sind Gedanken, die einem automatisch durch den Kopf gehen. Und es sind diese Momente, wo man gepackt wird, wo der Muslim zurückkehrt zum Koran. Denn der Koran ist unser Buch der Rechtleitung. Und es ist nicht nur eine Rechtleitung für unsere Taten. Es ist eine Rechtleitung für unsere Gedanken. Wie wir eine Situation beurteilen. Was wir darin sehen. Wie wir denken. Der Koran ist zu einem sehr großen Teil ein Kommentar des Lebens des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat es bei weitem nicht immer leicht gehabt. Wir kennen seine Geschichte. 23 Jahre lang. Die meisten davon waren geprägt von Sorgen und schweren Momenten. Erst in Mekka, selbst später noch in Medina. Er hat es lange Zeit sehr, sehr schwer gehabt. Und es sind diese Situationen, die im Koran kommentiert werden. Eine dieser schweren Situationen, wo auch damals die Leute vielleicht gedacht haben, warum musste das passieren, warum mussten so viele Menschen sinnlos sterben. Das war nach der Schlacht von Uhud. Die Schlacht von Uhud. Sie kamen ein Jahr nach Badr. In Badr haben die Muslime gesiegt. Und in Uhud waren sie motiviert. Sie dachten schon, ja, Allah lässt uns nicht alleine, wir kriegen nochmal den Sieg. Und ihr kennt die Geschichte, was passiert ist. Am Anfang sah es so aus, sie würden wieder siegen. Und dann wendet sich das Blatt. Und im letzten Moment tragen ihre Gegner den Sieg davon. Und es wird sogar das Gerücht gestreut, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam getötet wurde. Und wie hat es die Leute damals erwischt? Einige wollten nicht mehr weiterkämpfen. Einige wollten zurück nach Medina, um mit den Heuchlern einen Vertrag machen. Also wenn man sich mit diesen Leuten überhaupt richtig unterhalten könnte. Aber die Leute waren geschockt. Und man stellt sich diese Fragen. Und Allah hat die Schlacht von Uhud sehr ausführlich kommentiert. Allen Freunden Surat Al-Imran. Und er sagt zu diesen Momenten, zu dieser Schlacht: Ya ayyuhalladhina amanu, la takunu kalladhina kafaru, wa qalu li ikhwanihim, idha darabu fil ardi au kanu ghuzlan, law kanu indana, ma matu wa ma kutilu. O ihr Gläubigen, seid nicht wie die Leute, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Ja, sind wir wie die? Wir sind doch gar nicht wie sie. Wir sind doch Gläubige. Was haben wir mit denen zu tun? Aber Allah sagt, sag nicht wie die. Seid nicht wie diese Leute. Aber was ist mit diesen? Die sagen von ihren Brüdern, wenn die auf der Reise sind oder in einem Krieg und die werden getötet, wenn sie doch bloß zu Hause geblieben wären, dann wären sie nicht getötet worden. Allah sagt, sag nicht wie diese Leute. Seid nicht wie diese Leute. Das ist diese Denkweise davon. Aber die Wahrheit ist, der Moment, wo du geboren wirst, der Moment, wo du stirbst und jeder Moment deiner Versorgung, der steht schon lange fest. Jetzt, wo wir hier sitzen, das steht schon fest. Es stand schon fest, bevor ihr heute hier hingekommen seid, schon 50.000 Jahre, bevor Allah das alles hier erschaffen hat. Es gibt das nicht, wäre er hier geblieben, wäre er zu Hause geblieben, es wäre exakt dasselbe passiert. Es wäre nichts anderes passiert. Ein Scheich, mit dem ich gut befreundet bin und von dem ich früher ein wenig gelernt habe, erzählte eine Geschichte aus seinem Freundeskreis. Aus seinem eigenen Freund, er kennt sie persönlich. Ein älteres Ehepaar, der Mann ist Geschäftsmann, die Frau zu Hause. Und der Mann ist viel unterwegs. Und eines Tages möchte der Mann auf eine Geschäftsreise gehen, aber die Frau hat so ein komisches Gefühl, dass was passiert. Sie hat richtig Angst. Sie weiß nicht warum, sie hat keine logische Erklärung. Aber sie hat einfach so ein Gefühl der Angst. Und sie sagt zu ihrem Mann, bitte, bitte, geh nicht. Er hat schon einen Flug gebucht. Flugticket, er sagt, geh bitte. Am selben Tag, er lässt den Flug, weil seine Frau richtig Angst hat. Er sagt, okay, ich mache das. Ich fliege irgendwann später. Wenn es dir so wichtig ist, dass ich heute nicht fliege, ich bleib hier. Und er bleibt. Und der Tag vergeht, es wird Abend. Der Mann geht ins Bett, die Frau bleibt noch ein wenig länger auf und sie schaut die Nachrichten. Und sie sieht in den Nachrichten, dass das Flugzeug, was ihr Mann besteigen wollte, abstürzt. Keine Überlebenden. Der Flug, den der Mann schon gebucht hatte, und wo sie gesagt hat, flieg nicht, ich weiß nicht, irgendwas ist komisch, ist abgestürzt, keine Überlebenden. Und sie sieht das im Fernsehen, ist nervös. Sie springt auf und rennt ins Schlafzimmer, um ihrem Mann zu sagen, schau mal, du wurdest gerettet. Schau mal, was passiert ist, du wurdest gerettet. Und sie rennt ins Schlafzimmer und sie findet ihren Mann, wie er tot im Bett liegt. Ob er geflogen wäre oder nicht, es spielt keine Rolle. Diese Sache stand schon fest 50.000 Jahre. Er nimmt das Flugzeug oder er nimmt das Flugzeug nicht. Der Muslim denkt so nicht. Wir vergessen manchmal, wie abhängig wir jeden Tag und jede Sekunde tatsächlich von Allah sind. Wir merken das so nicht in unserem Leben. Wir stehen einfach morgens auf, wir gehen arbeiten, wir frühstücken und eigentlich haben wir so viele Sorgen, die man früher hatte, haben wir ja heute gar nicht mehr. Man vergisst das irgendwann. Habt ihr schon mal Leute gesehen im Krankenhaus, die kommen vom schweren Unfall und die werden nur noch am Leben gehalten durch Geräte? Das Herz funktioniert nicht mehr, es gibt eine Maschine dafür. Die können nicht mehr atmen, dafür gibt es eine Maschine. Die Niere funktioniert nicht mehr, es gibt eine Maschine. Wenn du die sehen würdest, die sind nur verkabelt mit zig Maschinen darum, künstlich ernährt, alles. Der ganze Körper wird nur noch von Maschinen erhalten, die dafür sorgen, dass er atmen kann, dass das Herz schlägt, dass die Niere arbeitet, dass das Herz arbeitet, dass er ernährt wird. Nur Maschinen um ihn herum. Wenn du ihn sehen würdest, du würdest denken, ein Stromausfall oder einmal ein Schalter, oh, der würde sofort sterben. Da wird einem das deutlich, oder? Die Wahrheit ist, wir sind alle genau in dieser Situation. Alle, die wir hier sitzen, das ist unsere Situation, wir sehen es nur nicht. So abhängig wie der Typ im Krankenhaus von diesen ganzen Maschinen sind, haargenau so bist du abhängig von Allah. Jeden Atemzug, jeder Herzschlag, alles, was dich versorgt und am Leben gehält. Jede einzelne Sekunde, wo du hier sitzt, man vergisst diese Dinge. Wir sind nicht so sicher, wie wir immer denken. Und der Koran lehrt uns auch, dass die Menschen, die uns genommen werden, uns eigentlich gar nicht genommen werden. Sie werden uns nicht genommen. Es ist nicht unsere Frau oder unser Mann, der uns genommen wird. Wenn jemand stirbt, was ist der Dua, den wir gelernt haben zu sagen in diesem Augenblick? Der Dhikr, diese Erinnerung. Was sagt man, wenn jemand stirbt? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi, wir gehören Allah. Du selber gehörst dir nicht, schon überhaupt nicht deine Frau oder deine Kinder oder irgendjemand anders. Keiner gehört dir, du selber nicht einmal. Du gehörst Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Und du kehrst zu ihm zurück. Und alle, die bei dir sind. Und alles dazwischen ist nur etwas, was Allah dir für kurze Zeit zur Verfügung stellt. Alles dazwischen gehört eigentlich Allah. Auch deine Frau und deine Kinder, es ist nur ein Geschenk von Allah, was er dich eine kurze Zeit kosten lässt. Subhanallah, wenn ich solche Ereignisse wie in Christchurch sehe, ich bedauere manchmal in der Vergangenheit die wenigen Tage, wo ich Streit hatte mit meiner Frau. Wisst ihr warum? Ich denke manchmal, was wäre, wenn einer von diesen Leuten in Christchurch, wenn die Frau am Abend vorher ein Riesentheater mit ihrem Mann gemacht hätte. Am nächsten Tag kommt er in die Moschee und er kommt nicht mehr nach Hause. Und das wären die letzten Augenblicke gewesen. Nicht nur, dass du deinen Mann verloren hast, aber das wäre das Letzte, woran du dich erinnerst. Was für ein bitteres Gefühl ist das? Merkt ihr, wie wenig es sich lohnt, überhaupt irgendeinen Streit mit jemandem anzufangen? Du weißt nicht, was mit ihm 5 Minuten später passiert. Und willst du ihn wirklich so verlassen? Sei es deine Frau, deine Kinder, deine Geschwister. Welchen Sinn macht das überhaupt? Aber noch obendrauf und vor allem lehrt uns der Koran, das, was dort vor einem Jahr passiert ist, es war kein sinnloses Töten. Wisst ihr warum? Diese 51 Menschen, sie sind überhaupt nicht tot. Diese 51 Menschen, sie sind nicht tot. Sie sind lebendiger als wir alle hier zusammen. Das ist das, was der Koran uns lehrt. Allah sagt in Surat Al-Imran: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Denk nicht eine Sekunde. Wag es nicht, das überhaupt zu denken. Von Sagen reden wir nicht. Wag es nicht, auch nur eine Sekunde zu denken, dass diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, dass sie tot sind. Denk das nicht. Und auf Allahs Weg getötet werden, ist nicht nur das Schlachtfeld. Das ist so der Klassiker von früher. Diese Menschen sind auf Allahs Weg gefallen. In der Moschee am besten Tag der Woche. Zu einer Zeit, wo sie auf eine der besten Ibadat gewartet haben. Wenn jemand nicht auf Allahs Weg getötet wurde, wer, wenn nicht sie? Denkt das nicht. Sie sind nicht tot mit ihnen. Allah sagt, sie sind nicht tot. Du kommst in die Moschee und du siehst sie vor dir. Die bewegen sich nicht mehr, aber Allah sagt, sie sind nicht tot. Das Herz von ihnen schlägt nicht mehr, wenn du es untersuchen würdest. Aber Allah sagt, sie sind nicht tot. Sie atmen nicht mehr. Du würdest näher gehen, keiner von ihnen atmet. Aber Allah sagt, denk nicht eine Sekunde, sie sind tot. Selbst wenn du sie siehst, wie sie in ihrem eigenen Blut liegen. Keiner atmet, keiner bewegt sich, kein Herz schlägt mehr. Allah sagt, denk nicht eine einzige Sekunde, das, was du da siehst, es sind tote Menschen. Was ist mit ihnen? Bel ahya. Sie sind lebendig. Inda rabbihim yurzaqun. Sie sind lebendig und werden bei ihrem Herrn versorgt. Und welche schönere Versorgung kannst du haben als direkt von Allah subhanahu wa ta'ala? Schaut mal unser ganzes Leben hier, wie viel Stress das ist. Jeden Tag der Woche müssen wir sehen, wo unsere Versorgung herkommt. Morgens aufstehen, arbeiten, hoffen, dass das lange gut geht. Man muss sich um die Angelegenheiten der Familie kümmern, der Kinder, die schwierige Situation in diesem Land, die politische Lage wird schlechter, etc., etc., etc. Das ganze Leben ist eine Sorge nach der anderen, nach der anderen. Jeden Tag hast du irgendwelche Sorgen. All das haben die nicht mehr. Diese Leute haben nichts mehr damit zu tun. Sie sind diejenigen, sie werden direkt von Allah subhanahu wa ta'ala versorgt. Die Angehörigen, sie haben einen Mensch verloren, den sie lieben. Aber diese Menschen, sie sind zu demjenigen zurückgegangen, der sie mehr liebt als alle hier auf der Welt zusammen. Sie sind zu dem gegangen, der Ursprung aller Liebe ist, aller Fürsorge, aller Barmherzigkeit. Denn alles, was es an Liebe und Barmherzigkeit und Fürsorge in dieser Welt gibt, kommt nur von Allah. Und zu dem sind sie zurückgegangen. Farihina bima atahum Allahu min fadlih. Und sie freuen sich über das, was Allah ihnen von seiner Huld geschenkt hat. Farihina, das Wort für Freude, das ist im Arabischen ist es abgeleitet von, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so eine Paprika nimmt und ihr macht die von innen, macht die leer und packt dann Reis und Gehacktes rein, gefüllte Paprika. Das, was innen drin ist, machst du raus und dafür dann Reis und irgendwas rein. Daher kommt das arabische Wort Farah. Man benutzt das deswegen für Freude, weil das, was der Mensch im Herzen hat, von Sorgen, von Wut, von Trauer, von Neid, von allen negativen Gefühlen, alles kommt raus. Es ist nichts mehr über. Alles kommt raus. Und das Einzige, was noch drin ist, ist Freude. Das ist Farihina. Sie freuen sich über das, was Allah ihnen gegeben hat. Sie haben keine Trauer. Jetzt in diesem Augenblick haben sie keine Trauer. وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Und sie können es nicht abwarten, diejenigen zu treffen, die noch nicht zu ihnen gekommen sind. Sie sind jetzt in diesem Moment bei Allah. Und sie genießen das Schönste, was man nur genießen kann. Und sie warten auf die Leute, die noch hier sind. يَسْتَبِشِرُونَ, sie freuen sich darauf. Irgendwann kommen die auch. Das alles ist für uns nur Science Fiction. Das, was es bei Allah gibt im Paradies, ist für uns nur Science Fiction. Wir lesen es in Büchern, wir versuchen es uns vorzustellen, aber es hat da noch keiner gesehen. Science Fiction nicht in dem Sinne, dass wir es nicht glauben, aber wir kennen es nicht. Diese Leute, sie kennen es in diesem Augenblick. Sie sehen es mit ihren eigenen Augen. Und deswegen können sie es nicht abwarten, dass die Leute hinterherkommen. Schaut mal, was es hier gibt. Sie erleben das alles live. Vor Freude erfüllt über die Gnade von Allah und über seine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Liest man diese Verse vom Koran, man sieht das alles in einem anderen Licht. Die Wahrheit ist, sie sind nicht die Verlierer. Sie sind die wahren Gewinner. Die Verlierer sind eigentlich wir. Wir, die das alles noch nicht genießen können, was sie jetzt schon in diesem Augenblick mit eigenen Augen sehen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Im Sahih Muslim wird überliefert, wie die Sahaba fragten nach diesem Vers, den ich gerade zitiert habe. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Denkt nicht von denjenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, dass sie tot sind. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diese Frage beantwortet. Was ist das für ein Leben? Wie kann man sich das vorstellen? Was erleben sie in diesem Jahr? Sie sind lebendig, aber was erleben sie? Er sagte, die Seelen von diesen Menschen, sie sind in den Herzen von grünen Vögeln. Und diese Vögel, sie sind in Lampen unter dem Thron von Allah. Allahs Thron und es hängen Lampen herab und in denen sind diese Vögel. Und sie können rausfliegen, wie sie wollen. Sie können rausfliegen und sie fliegen durchs Paradies in diesem Augenblick. Wo wir jetzt hier sitzen, und diese Khutba hören, sind diese 51 Menschen und sie gehen durchs Paradies, wie sie wollen. Wie sie möchten. Und wenn sie zurückkehren, wird Allah sie fragen. Sie machen ihre Runde durchs Paradies und sie kehren zurück. Und sie reden mit Allah. Und Allah fragt sie, wünscht ihr euch noch irgendwas? Und keinem wird was einfallen. Was sollte sich jetzt noch wünschen? Gibt es noch mehr als das? Alle Sorgen von dieser Welt sind weg und du fliegst durchs Paradies, wie du möchtest. Was gibt es noch mehr? Und niemandem wird etwas einfallen. Und Allah fragt sie weiter, wünscht ihr euch noch irgendwas? Und niemand antwortet. Es fällt ihnen nichts ein, was man sich wünschen könnte. Und als er sie noch einmal fragt, wünscht ihr euch etwas? Da verstehen sie, Allah wird immer weiter fragen. Und sie überlegen irgendwas, was sie sagen können. Was kann man sich jetzt noch wünschen? Was gibt es jetzt noch? Du bist im Paradies, du kannst dich bewegen, wie du möchtest. Was kannst du dir darüber hinaus noch wünschen? Und wisst ihr, was das Einzige ist, was ihnen einfallen wird? Sie werden zu Allah sagen, oh Allah, wir wünschen uns, wir könnten noch einmal zurück auf diese Welt und dasselbe noch einmal erleben. Noch einmal auf diese Art und Weise das Leben zu verlieren. Und dann wird Allah nicht weiterfragen. Das ist der einzige Wunsch, den sie im Herzen tragen. Wir sehen immer nur die Oberfläche von Dingen. Wir schauen immer so von außen drauf. Aber Allah zeigt uns im Koran das Verborgene, was dahinter steckt. Die ganze Welt sieht eine Tragödie. Aber Allah zeigt uns, was es wirklich war. Diese Menschen, sie sind nicht die Verlierer. Diese Menschen sind nicht die Verlierer. Habt ihr nur das Bild vor Augen, das ging damals um die Welt. Der erste Bruder, der den Schützen empfangen hat, Dawud Nabi war sein Name. 71 Jahre, war ein afghanischer Bruder. Sehr sympathisch. Er hat die Moscheetür auf, hat den Schützen empfangen. Er sagte, hello brother, willkommen, hat ihn willkommen geheißen. Er war der Erste, der das Leben verloren hat. Man fragt sich manchmal, warum musste das so sein? Warum ausgerechnet er, so ein sympathischer Mann? Aber wir sollten uns eine ganz andere Frage stellen. Wir müssen uns eigentlich fragen, was hat dieser Mann in seinen 71 Jahren angestellt, dass er diese Ehre bekommen hat von Allah? Was war das? Wir müssten eigentlich seine Sira studieren. Eigentlich müssen wir alle jetzt anfangen zu fragen, was ist das bloß gewesen? Was könnte da, hat er mal irgendwas was Besonderes gemacht für seinen Nachbarn, für seine Frau, für seine Mutter? Irgendetwas gab es da. Irgendwas muss es gegeben haben, dass Allah ihm das gibt. Der Jüngste, der damals sein Leben verloren hat, Mujahid Ibrahim, 3 Jahre war er. 3-jähriges Kind. Ich habe mir heute erst die Bilder angeschaut. Und man sagte damals, er hat immer viel gelacht, war sehr energiegeladen. Warum hat er diese Ehre bekommen? Was ist passiert? Was war mit ihm? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Wieso hat er diese Ehre bekommen? Linda Armstrong, 64 Jahre, sie war konvertiert. Sie war noch gar nicht so lange Muslime. Sie hat mit Flüchtlingen zusammengearbeitet und das hat sie dem Islam näher gebracht. An diesem Tag war sie in der Moschee. Was hat sie gemacht? War das die Flüchtlingsarbeit gewesen? Oder was war sonst noch in ihrem Leben? Aber irgendetwas muss es gegeben haben. Irgendeine Sache ist da passiert. Dass Allah gesagt hat, diese 64-jährige Schwester, sie bekommt diese Ehre. Was haben diese Menschen gemacht? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Wenn wir diese Ereignisse sehen, sie sind Grund dazu, Tränen zu vergießen. Aber Tränen vergießen könnten wir eigentlich eher über uns selbst. Was ist es, dass wir noch nicht diese Ehre von Allah bekommen haben? Und was haben diese Leute gemacht? Sie sind von allem die wahren Gewinner. Möge Allah uns allen ein gutes Ende geben. Und möge Allah uns nie die Hoffnung verlieren lassen. Und möge Allah uns nie verzweifeln lassen. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.